Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wenn ihr gerade eben aufgepasst habt beim Predigttext, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass wenn man den mit dem Erntedanksonntag zusammendenken will, es eigentlich ein bisschen merkwürdig ist. Denn von Dankbarkeit ist in unserem Predigttext überhaupt nirgendwo die Rede. Kein Wort von Dankbarkeit, nix, ich lobe meinen Herrn oder ich bin ihm so dankbar oder irgendwas, sondern es geht um die Armen und die Elenden und um große Zusagen Gottes. Der Text hat also eigentlich zwei Linien, aber Dankbarkeit gehört nicht dazu. Es ist der Anspruch Gottes an seine Leute, also an uns, und es sind gigantische Monsterverheißungen für diejenigen, die sich den Armen und Elenden dieser Welt annehmen. Das lässt, was die Wahl des Textes durch die entsprechende Predigttextauswahlkommission der Landeskirche angeht, Fragen aufkommen. Denn man denkt sich, haben die nicht nachgedacht? Aber da die da recht fuchsig sind, das sind ja Theologinnen und Theologen, die das tun, die haben schon mal nachgedacht und ihre Bibel übrigens auch komplett gelesen, die wissen, woraus sie wählen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit ein bisschen Nachdenken dahinter kommen. Ich möchte heute also erst ein bisschen Anlauf nehmen, dann über unsere Ernte nachdenken und dann gleich Kritik an unserer Kultur üben, also nicht an euch, sondern an unserer Kultur, keine Sorge. Dann werde ich ganz kurz Gottes Plan für die gesamte Welt und die gesamte Menschheit darlegen, inklusive der Benefits für alle, die diesem Plan folgen. Und dann möchte ich mit praktischen Anregungen zum Befolgen des göttlichen Plans schließen und das alles unter 30 Minuten garantiert. Denn ihr wollt ja heute noch mit dem Beginn damit anfangen, Gottes Plan zu befolgen. Und da wollt ihr Zeit für haben, das sehe ich ein. Also, der Anlauf. Es gibt einen textlichen Zusammenhang zwischen unserem Text, Jesaja 58, wo Gott sagt, kümmere dich um die Armen und Elenden auf folgende Weise, und dem biblischen Bild von Ernte. Denn Erntedank im biblischen Kontext war der Augenblick, in dem alle Menschen Israels den Zehnten brachten. Also man bringt erst die Ernte nach Hause und wenn man damit durch ist, guckt man so, was habe ich nun? Und dann nimmt man von seiner Ernte den Zehnten, also 10%, und zwar die besten 10%. Da wird nicht die alte und schon ein bisschen in die Jahre gekommene Kuh mit hängendem Euter gebracht, sondern der Prachtstier. Da nimmt man nicht das ein bisschen feucht gewordene Getreide, was schon Schimmel angesetzt hat, sondern das Schönste. Und man bringt es Gott. Es ist also schon immer mit Erntedank verbunden gewesen, dass man Gott etwas bringt. Und das war gedacht für den Tempel im Wesentlichen. Und es war auch gedacht für die Versorgung der Armen. Und für diese wurde das Makellose und Schönste gegeben. Der Gedanke dahinter ist recht einfach, aber auch recht kompliziert. Ist, wir sind dankbar und wir geben etwas. Das Einfache ist, 10% lassen sich leicht ausrechnen. Das Komplizierte ist unsere Kultur. Es war aber immer so, dass die Dankbarkeit Gott gegenüber die Armen und Elenden in den Blick genommen hat. Wenn die Gott am Herzen liegen, können wir nicht auf der einen Seite fröhliche Feste feiern. Früher wurden ja Erntefeste gefeiert, heute machen wir das nicht mehr. Wir gehen vielleicht nochmal ins Steakhouse oder in das vegane Restaurant. Aber richtige Erntefeste, wo getanzt wird unter der Erntekrone oder so, gibt es ja bei uns nicht mehr. Man kann aber nicht auf der einen Seite so sehr dankbar sein für eine Ernte und auf der anderen Seite die Ärmsten der Armen, die Elenden, die Gott am Herzen liegen, aus dem Blick lassen. Das funktioniert aus Gottes Sicht überhaupt gar nicht. Wenn wir über unsere Ernte nachdenken, dann besteht sie vermutlich kaum aus Feldfrüchten. Wir schauen uns mal eben die Erntegaben an. Doch der Kohlrabi da könnte auch theoretisch aus einem Garten stammen und nicht von Rewe. Bei den Äpfeln bin ich ziemlich sicher, die sehen zu gebraucht aus, also so richtige Äpfel und nicht so Kunstäpfel, wie wir sie manchmal aus dem Supermarkt holen, so ganz perfekte, aussortiert und alles, was Flecken hat, weg. Aber die meisten hier bei uns in der Stadt, außer vielleicht den Hobbyimkern und denen, die Hobbygärtner sind, ernten ja nicht so richtig mehr, indem wir was aus dem Boden holen und nach Hause schleppen. Bei uns ist es so, dass die 10% oder die 100% eigentlich ganz anders stattfinden, meistens als eine Zahl auf einem Bankkonto. Vielleicht ist es manchen von euch gar nicht mehr so bewusst, weil ihr da nie hinschaut, aber auf einem Konto geht es ja rein und raus. Die Banker unter uns können uns das genauer erklären, aber auch wir Laien wissen, es ist gut, wenn die Zahl sich erhöht. Also, wenn es eine positive Zahl ist, wenn die miesen zu nehmen, ist nicht gut. Wir haben also auch unsere Ernte. Wir alle haben etwas, was an Werten zu uns kommt, wenn wir ernten. Es gibt aber auch noch die ganzen anderen vielen Dinge, die uns zuwachsen, die nichts mit Geld oder Besitz zu tun haben. Und da will ich nur ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel unsere Familie. Kinder sind ein großes Geschenk, das ich immer als Ernte empfunden habe, etwas, was uns geschenkt wurde. Unsere Freunde können die Ernte unseres Lebens sein. Freude und jedes Glück, alle Künste, vielleicht insbesondere die Musik, Gemeinschaft und Gottesdienste, Liebe und Lust, Schokolade und alles, was uns gelingt, könnten wir zur Ernte rechnen. Nicht von allem lässt sich teilen, aber doch von vielem lässt sich teilen. Und wenn wir mal über die 10% nachdenken, die im Volk Israels völlig normal waren, dass sie von unserem Besitz weggingen, dann kommen bei vielen von uns schmerzhafte Gefühle auf. Und das hat zu tun, jetzt kommt die Kritik an unserer Kultur, mit unserer Kultur. Wir haben es nämlich gelernt, für uns zu sorgen. Punkt. Es ist eine der Grundannahmen des Kapitalismus. Ich habe nochmal nachgelesen, weil ich mir nicht sicher war. Es gehört zu den Grundannahmen des Kapitalismus, Kapital anzuhäufen. Akkumulation nennt sich das. Und das geht nun mal viel besser, wenn man von dem, was man bekommt, nichts verschenkt. Selbst wenn du also persönlich gar nicht zum Geiz neigst, sondern eigentlich eine ganz entspannte Person bist, die theoretisch schon was weggeben würde, hast du wahrscheinlich irgendwann in deinem Leben gesagt oder gezeigt bekommen oder sogar beides, dass Geld dann gut ist, wenn es dir gehört. Das ist ein völlig normaler Vorgang in unserer Kultur. Und vielleicht kennst du das, dieses leicht bange Gefühl, vielleicht hast du es jetzt auch gerade, wenn du aufgefordert wirst, etwas von deinem sauer Ersparten herzugeben, also zu verschenken, also nicht mehr zu haben. Denn es ist ein Unterschied, ob ich es habe oder ob ich es nicht habe. Ganz sicher. Das liegt vielleicht im Ursprung gar nicht an dir, es entspringt unserer Kultur. Und da gibt es lauter kulturelle Untersuchungen, übrigens auch über die Spendenbereitschaft in Deutschland. Ich habe nachgelesen. Im Osten ist die Spendenbereitschaft geringer als im Westen. Habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Im Kommunismus gehörte doch alles allen. Da hatte keiner so richtig was Eigenes. Naja, schon, aber nicht so wie bei uns, hier im Westen. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist eine Gegenbewegung da. Jetzt, wo alle angefangen haben aufzuhäufen, wollen auch alle aufhäufen. Ich finde es verständlich irgendwie. Aber, und darüber müssen wir heute nachdenken, unser Predigttext greift uns heute kulturell in unseren Glauben ein und er greift auch kulturell unsere Kultur an. Er greift massiv unsere Kultur an. Denn er sagt nichts anderes als, euch als Volk Gottes ist es aufgetragen zu teilen. Und er geht da sehr, sehr weit. Denn er richtet sich an Leute, die schon den Zehnten gegeben haben. Das ist alles schon passiert. Das ist ein Standard im Volk Gottes. Und dann sagt Jesaja, wenn du das alles getan hast und du triffst einen, der nackt ist, gib ihm Klamotten. Du triffst einen, der obdachlos ist, nimm ihn mit nach Hause. Integriere ihn in dein Leben. Wenn du einen Hungrigen siehst, nimm dein Brot, dein Pausenbrot, was du dir geschmiert hast, mach die Hälfte draus und gib ihm die Hälfte ab. Und das alles nach dem Zehnten, nachdem du schon 10% gegeben hast. Jetzt reden wir von 12%. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich an dem alten christlichen Prinzip des Zehnten noch beteiligen, aber hier ist es Grundlage unseres Textes, so leid mir das tut. Nee, es tut mir überhaupt nicht leid, das ist Quatsch. Ich finde es völlig in Ordnung und ich finde es auch richtig so. Gottes Plan in dem Ganzen, Punkt 3, Gottes Plan im Ganzen für seine Menschheit ist super einfach und unschlagbar gut. Er zielt auf eine schlichte Formel, 90% für dich, 10% für Gott. Und er möchte nämlich, dass durch Umverteilung etwas wirklich Cooles passiert. Er möchte, dass dein Reichtum, das, was du besitzt und was dir gehört, zum größten Teil bei dir bleibt. Das ist ein absolut cooles Gefühl. 90% sind absolut für dich. Wenn du bei Amazon irgendwas Cooles siehst und du bestellst es dir, viel Spaß damit. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, deswegen, du musst nicht denken, oh, das ist doch Unsinn, brauche ich gar nicht, was Gott wohl dazu denkt. Nein, Gott ist vollkommen einverstanden, wenn du irgendwelchen Quatsch kaufst. Er ist total einverstanden, wenn du für 250 Euro essen gehst. Ich weiß nicht, ob es jemand tut, ich tue es nicht, aber das ist total okay. Mach das ruhig. Wenn aus deinen 90% Essen für 250 Euro dabei ist, für eine Person, ist es für dich okay. Vielleicht hast du ja das ganze Jahr darauf gespart, tu das. Gott ist deswegen nicht sauer und du musst nicht denken, weil jetzt draußen Arme rumlaufen, jetzt hätte ich mir das nicht gönnen dürfen. Doch, denn deine 10% sind ja dafür da. Es ist also ein wirklich simples Konzept, aber die Umverteilung ist Gott deshalb wichtig, weil ihm am Herzen liegt, und das war immer das Prinzip des Zehnten, dass seine Gemeinden wachsen und gedeihen, also der Tempel sollte damals davon unterhalten werden und die Gemeinden dann überall in den Synagogen und so weiter. Es sollten also die Gemeinden wachsen und gedeihen und es sollte den Armen gedient werden. Und da hat Gott ganz klar gemacht, dass die Armen ihm am Herzen liegen. Und da müssen wir einen Augenblick drüber nachdenken, denn der Prophet Jesaja sagt glasklar, ohne den Hauch eines Zweifels, was Gott sich da denkt und an wen er denkt. Er denkt an Hungrige, Obdachlose, Nackte, Unterjochte, also Sklaven und Elende, also Menschen, die keine Perspektive auf ein würdiges Leben haben. Ich weiß nicht, wer von euch hat irgendeinen Zugang zum Fernsehprogramm? Mal Hand heben bitte. Ernsthaft, wer von euch kann irgendwie Fernsehen gucken? Das werden doch vermutlich alle sein, oder? Es kommt nichts Schlimmes, macht euch keine Sorgen. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch Fernsehen gucken können, die anderen haben Internet und sonst kannst du wenigstens im Kiosk auf eine Zeitung gucken. Und wenn du dort mal hinschaust, dann wirst du, ohne zu suchen, feststellen, dass es von diesen bezeichneten Menschen wahnsinnig viele gibt, Milliarden gibt. Und diejenigen von euch, die das nicht glauben, wir haben ja unsere Partnergemeinde in Afrika, wir schauen uns das dort an. Und ganz ehrlich, Leute, da gibt es Menschen, auf die trifft das alles zu, außer nackt. Wir haben keine nackten Menschen dort gesehen, außer Babys. Aber ansonsten alte Frauen, die keine Zähne mehr haben, die wirklich ohne jedes Gebiss dastehen, die in den Gottesdienst kommen, vollkommen zerlumpt und abgerissen, die keine Kinder haben, die für sie sorgen, das ist das große Drama dann, und die schlicht und ergreifend hungern. Und die, bis sie tot umfallen, arbeiten oder hungern oder verhungern. So sieht's aus. Kinder mit Hungerbäuchen, Krankheiten jeder Art und Perspektivlosigkeit in einem Ausmaß, wie wir es uns nicht vorstellen können. In Gegenden, in denen früher mal durchaus etwas gewachsen ist, da gibt es auch so alte Bewässerungssysteme, die stammen kurioserweise, eigentlich auch bestürzenderweise aus der Kolonialzeit noch. Denn die Engländer haben dort durchaus Bewässerungssysteme gebaut. Aber links und rechts des Grabens wächst wenig. Vielleicht so ein paar Maisstrünke und sonst nichts. Und wenn man da ist, dann fühlt man absolute Perspektivlosigkeit, Elend, Hunger und tiefste Armut. Und das ist nur ein Beispiel. Also das ist jetzt 1,5 Dörfer in Tansania. In einer Gegend, die nicht mal zu den schlimmsten Afrikas gehört, weil es an einem Berg gelegen ist und da regnet es durchaus noch. Wir gucken irgendwo auf die großen Kriegsgebiete der Welt, wir sehen es überall. Es gibt jede Menge Menschen, die davon betroffen sind. Und Gott hat diese Menschen auf seinem Herzen liegen. Ihn interessiert das 100%. Er sagt, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und damit ist nicht gemeint, dass in unserer Familie jemand hungert. Er sagt ja, wenn du jemanden siehst, das sind Leute, die einem auf der Straße begegnen, aber er stellt sie uns so nahe, als wären es unsere leiblichen Verwandten. So wichtig ist es ihm, dass du quasi einen leiblichen Verwandten in Gottes Augen hast, den du überhaupt nicht kennst. Der ist nackt, der hungert, der friert, der hat keine Perspektive. So sieht's aus. Und sein Plan ist, dass diesen Menschen geholfen wird, und Gott hat in seiner Güte und Weisheit dich ausgewählt, dich das in Ordnung zu bringen. Oder anders formuliert, er hat dich und mich für würdig befunden, einen Teil unseres Einkommens, vermutlich 10%, dazu zu nutzen, um Gutes zu tun. Und das ist, wenn wir mal zusammendenken, wie viel wir hier so zusammenbringen, nur wir, die wir heute hier sind, und der große Teil der Gemeinde ist ja gar nicht da. Die anderen paar hundert, die sonst in unsere Gottesdienste kommen, sind heute nicht hier. Jetzt sind wir mal wir. Wenn wir mal zusammenrechnen würden, nicht 10, wir steigen mal sanft ein, 5% des vorhandenen, hier im Raum vorhandenen Einkommens. Und die Füchse unter euch, ihr wollt wissen, ob es brutto oder netto ist, also vor der Nachsteuer, wir sagen mal nach der Steuer, wenn ihr welche zahlt. Das ist so ein immenser Haufen Geld, dass wir ein ganzes Dorf in Afrika damit locker ernähren können. So sieht's aus. Gott hat also einen wirklich ausgefuchsten Superplan, in dem er sagt, ihr seid diejenigen, die ein Problem zu lösen haben. Wir sind die, die ein Problem zu lösen haben. Und weil uns das ja nicht so leicht fällt, zu so einer Entscheidung zu finden, zählt Jesaja im Namen Gottes die ganzen Vorteile auf, und ich will die nicht alle nochmal im Einzelnen erklären, er zählt die ganzen Vorteile auf, die es hat, wenn wir Gottes Plan folgen. Er baut ein Szenario auf, das man wie ein Festzug lesen kann. Wir stellen uns also so einen ganzen Zug vor, mit einer Kapelle und mit allen möglichen Tänzern rundherum, und da werden bunte Fahnen geschwenkt und so weiter. Und im Zentrum dieses Festzuges bist du. Da läufst du mittendrin, vor dir die Kapelle, hinter dir alles Mögliche. Und es wird erzählt in dem Text, was das bedeutet. Du bist die Hauptakteurin, der Hauptakteur. Und dann sagt er, von dieser Sache geht ein wahnsinniges Licht aus, das auf alle fällt, die diesen Zug sehen. Dein Licht wird plötzlich aufgehen, sagt er, und das wird anderen in die Seele dringen. Du persönlich wirst an Leib und Seele Heilung erfahren, weil du das getan hast. Und dann sagt er, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Wie personifizierte Gerechtigkeit. Alle Menschen, die dich sehen, werden fühlen, wow, das ist ein Gerechter in Gottes Augen, eine Gerechte in Gottes Augen. Und es wird einen Einfluss haben auf den Rest der Welt, wo Ungerechtigkeit herrscht. Das wird man richtig spüren und sehen. Und dann sagt er, und das ist der absolute Höhepunkt dieses Predigttextes, die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen, ganz hinten am Ende des Zuges, in dem du bist und die ganzen Fahnen um dich werden geschwenkelt, da hinten ist die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, wann die Herrlichkeit Gottes in der Bibel auftaucht? Beim Zug Israels durch die Wüste. Da geht die Herrlichkeit Gottes als Wolkensäule oder als Feuersäule vor Israel her. Und jetzt ist ein biblisches Szenario aufgebaut. Weil du angefangen hast, den Elenden zu helfen, ist der ganze Zug von Gottes Herrlichkeit beschlossen. Das heißt, alle gehen vorbei, die Menschen gucken sich das an und hinten am Ende kommt Gott. Der zieht hinter dir her und gibt quasi, was gibt er denn? Die Kulisse für die Freude über dich. Es macht tatsächlich für die Gottesbeziehung etwas aus, und das beschreibt Gott hier in den stärksten möglichen Bildern. Es macht für Gott etwas Dramatisches aus, wenn du anfängst, dich der Armut der Welt zu widmen. Es macht für ihn wahnsinnig was aus, für deine Beziehung zu ihm wahnsinnig was aus, wenn du anfängst, von deinem Besitz zu teilen und den 10. oder 5% oder 3% wegzugeben, auch wenn es weh tut in einem Augenblick. Und nochmal, um es klar zu haben, das macht nicht den Unterschied, ob du gerettet bist. Gerettet bist du durch Jesus. Aber deine Beziehung zu Gott verändert sich dadurch. Glaub's mir. Es gibt weitere Zusagen, du wirst in Notzeiten geführt, wenn es Dürre wird, wirst du noch genug zu ernten haben. Also Gott sorgt für dich in allen Dingen. Aber es bedeutet ganz konkret, dass dein Engagement für die Menschen, die Gott am Herzen liegen, einen Unterschied macht. Und ich kann es euch persönlich bestätigen und ich möchte jetzt ein konkretes Beispiel nennen, wie Imke und ich das tun und wie es euch vielleicht auch möglich ist. Und dazu wollen wir mal die Folie sehen, bitte. Compassion. Wir waren vor, ich sage jetzt mal 10 Jahren oder so, auf einem Kongress und da gab es irgendeine Rednerin, die sich um das Thema Gerechtigkeit in der Welt kümmerte und die uns erzählt hat von Compassion. Compassion ist ein weltweites Programm für die Ärmsten Armen und zwar für die Kinder der Ärmsten und Armen. Und diese Rednerin stellte uns das vor und sagte, da kann man so Patenschaften abschließen. Und wir hatten gerade in unserer Familie eine echt blöde Erfahrung gemacht. Es gab so irgendwo in Indien so einen Patenschaftskreis und Imke und ich hatten schon ewig da ein Patenkind gehabt und haben nie wieder was gehört. Irgendwann haben wir denen geschrieben, die haben nicht geantwortet, haben wir nochmal geschrieben und dann sagten, ja, das Patenkind gibt's gar nicht mehr.
Was?
Schon lange fertig mit dem Studium. Wir so, wie? Hatten wir nicht gehört. Da haben wir die Sache beendet und da hörten wir von Compassion. Dann ging ein befreundeter Pastor von uns da eine Patenschaft ein, reiste in einer Sabbatical-Reise nach Peru, weil da sein Patenkind ist. Und er besuchte das lokale Büro von Compassion. Er beschrieb das als so eine kleine verdreckte Lehmhütte. Und er klopfte da an, da war auch jemand, er hatte sich nicht angekündigt. Und er sagte dann so mit Händen und Füßen, er wollte gerne mal was über sein Patenkind erfahren. Da sagte der Mensch dort, kein Problem, komm mal rein. Ein leerer Raum, in dem eine Hängeregistratur stand, so ein Metallschrank. Der zog die raus, ging da durch die Akten, zog die Akte raus, flupp, machte die auf und da war jede einzelne Zahlung, die er getätigt hatte, aufgelistet. Und jedes einzelne Ding, was die gekauft hatten, Bananen, Kleidung oder was auch immer, stand dort drin. Hat er uns erzählt, da wussten wir, okay, das läuft. Zweite Erfahrung. In der Nähe unserer Partnergemeinde, in der kleinen Gemeinde Kikatiti, in der Nähe von Mount Meru in Afrika, gibt es ein Compassion-Programm. Und als wir unsere Partnergemeinde besucht haben, sind wir da gewesen. Gleiches Spiel. Hängeregistratur, lauter Akten, bupp, wird das rausgeholt. Und da wurde uns erklärt, was Compassion so tut. Kinder, die bei Compassion sind, bekommen nicht nur, aber auch Hilfen bei der Bildung. Aber sie werden auch medizinisch untersucht. Wir haben von unserem Patenkind, habe ich mitgebracht, einen Bericht über die Zähne unseres Patenkindes. Wir haben nämlich eine kleine Joyce, die lebt in Tansania. Das ist unser Patenkind. Und wir haben einen Bericht über ihre Zähne bekommen, weil Compassion es gut fand, uns mitzuteilen, dass die Zähne in Ordnung sind. Wir schreiben regelmäßig Briefe. Das machen wir online. Da schreiben wir einfach in so ein Formular rein. Dann denkt man, das ist jetzt passiert, kommt ja nie wieder was. Irrtum. Die machen das digital, das wird übersetzt. Dann schreibt Joyce handschriftlich einen Brief, alles ganz schön sauber geschrieben. Sie kann inzwischen schreiben, als wir sie bekamen, konnte sie das noch nicht. Und dann wird es übersetzt, unten steht es dann drin auf Englisch und das bekommt man digital zugestellt. Wir haben es dann auch als Papier bekommen, aber alles rasend schnell. Ich sage mal so 10 Tage, dann hat man schon die Antwort. Wahnsinnig cool. Und dann überweisen wir jeden Monat, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 30 Euro, meine ich mal. Silas, vielleicht kannst du mal gucken, aber ich glaube, es stand da irgendwie. Und da passieren so Sachen. Zum Beispiel hat Joyce uns jetzt gerade ein Bild geschickt. Sie hat nämlich zum Geburtstag Geld bekommen. Da gibt es so ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Und davon hat sie sich ein Kleid gekauft und Schuhe. Die Schuhe sehen ehrlich gesagt nicht neu aus. Das macht Joyce aber gar nichts, sie freut sich wie doll. Und sie hat uns geschrieben, dass sie Ärztin werden will. Und wenn ihr mir die Frage stellt, das tut ihr jetzt nicht, aber vielleicht fragt ihr euch das, wie begeistert gibt Lars Reimann Geld weg? Das hier zählt zu dem besten Geld, was ich in meinem ganzen Leben jemals ausgegeben habe. Und ich würde mich um keinen Preis daran hindern lassen, das weiterzumachen. Überhaupt nicht. Als der letzte Brief kam und sie hat geschrieben, sie würde gern Ärztin werden, habe ich mich gefragt, und das werde ich jetzt mit Compassion klären, ob wenn sie so groß ist, dass sie aus dem Compassion-Programm raus muss, also wenn sie irgendein Alter erreicht hat, muss sie da raus. Die kann ja nicht durch die Universität bei Compassion bleiben. Da frage ich mich, können wir ihr nicht ein Studium ermöglichen? Könnten wir das tun? Ich würde es gern tun. Es macht mir wahnsinnige Freude und ich möchte euch erklären, warum. Es macht mir deshalb Freude, weil ich sehe, dass die Perspektivlosigkeit und das Elend eines Kindes für den Rest seines Lebens verändert wird. Es macht wirklich den entscheidenden Unterschied, ob ich meine 30 Euro im Monat zahle oder nicht. Und diese Liebe, die dadurch in uns gewachsen ist, würde ich für nichts auf der Welt eintauschen. Es ist so wertvoll, es ist so gut. Und ich möchte dieses Kind eines Tages besuchen. Und mein Plan ist, ich würde eigentlich gerne in dieser Compassion Kikatiti-Station, die wir dort kennen, würde ich eigentlich gern, ich habe denen schon geschrieben, ich habe aber noch keine Antwort, würde eigentlich gern dorthin Patenschaften vermitteln, sodass, wenn wir unsere Partnergemeinde besuchen, wir auch die Patenkinder dort besuchen können. Wenn du also ein Patenkind hast und du kommst mit auf unsere Partnerschaftsreise, dann könntest du dein Patenkind besuchen oder wir besuchen es für dich. Und da denke ich so, wie gut wäre das? Und wie wertvoll ist es, das zu sehen? Ich persönlich brauche von den zugesagten Segnungen, die Gott seinen Menschen schenken will, die sich um seine Armen kümmern, da brauche ich nichts, um motiviert zu sein. Dass ich das zusätzlich bekomme, freut mich sehr, aber es ist für mich nicht nötig. Wir als Familie geben nicht 10% unseres Einkommens. Ich glaube, wir geben so bei 7%. Die haben wir uns mal entschieden, lassen wir per Dauerauftrag von unserem Konto abziehen und schieben sie auf ein Spendenkonto, das ist ein extra Konto. Darauf liegt Geld und das verwenden wir für all solche Sachen. Wir haben da eine große Freiheit. Wenn wir irgendein neues Projekt sehen, wo wir denken, oh, das wollen wir unterstützen, dann spenden wir da Geld hin, weil wir ja Geld haben, von dem wir fühlen, es gehört nicht mehr uns. Wir haben es bereits an Gott überwiesen. Wir verwalten es nur noch. Und das gibt uns große Freiheit. Und es macht uns große Freude, zu sehen, wenn das etwas Gutes tut. Und vielleicht möchtest du das zum Anlass nehmen, das zu überdenken und zu sagen, die Armen und Elenden, die lasse ich jetzt an mein Herz aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Solltest du dich bei Compassion interessieren und denken, ah, das wäre natürlich echt cool, wenn das in der Nähe der Partnergemeinde wäre, dann kannst du dich an mich wenden. Dann schreibe ich mir das auf und sobald ich eine Antwort habe, wende ich mich an dich und helft dir da weiter, dass du da tatsächlich ein Patenkind bekommst. Solltest du das nicht wollen, sondern sagen, ach, ich will gar nicht, dass der Reimann das weiß, dann kannst du einfach online gehen bei Compassion, die findest du im Internet ja sofort. Das geht ratzfatz, dann hast du da was ausgefüllt und dann kannst du eine Patenschaft übernehmen. Solltest du das nicht wollen, weil du dauerhaft nichts machen willst oder so, heute ist eine super Gelegenheit, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Die Außenkollekte ist bestimmt für Brot für die Welt und was du dort in den Topf tust, geht direkt zu den Ärmsten der Armen. Und Gott hat zugesagt, du wirst sein wie ein bewässerter Garten, dem es niemals an Wasser fehlt, wenn du dir die Ärmsten der Armen an dein Herz lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.